Herzlich willkommen bei
der Pflegetalk, unserem Podcast
für Unternehmer in der Pflegebranche. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Rainer Henrich.
Und mein Name ist Sebastian Alt. Heute wollen wir über Gründungsberatung reden. Rainer, das ist dein Fachgebiet.
Das ist meine Leidenschaft.
Leidenschaft mit deiner Firma Care Founder. Bist du da tief in der Materie tagtäglich drin und es ist das, was wirklich wahrscheinlich, ich glaube, mit die größte Zeit frisst bei dir, oder?
Ja, sehr viel Zeit. Der Gründer braucht einfach Kontakt, er braucht Orientierung, er braucht Sicherheit, er ist in einem neuen Gebiet tätig und möchte keine Fehler machen.
Gut, jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt gerade in der Rolle, in der ich schon mal war und ich suche jetzt dich raus. Ich denke mir, ich brauche jetzt hier Hilfe, hol mir fachlichen Beistand und dann ist so meine erste Frage, was muss ich tun? Ich weiß ja nichts.
Also in der Regel wissen die Menschen, die auf mich zukommen, schon ein bisschen was wissen sie, aber es ist ihnen nicht bewusst, es sind zwei Bereiche, wie viel das ist von der Menge her. Vielleicht sogar drei Bereiche, wie komplex es ist und wie entscheidend die Reihenfolge ist.
Das könnte ich schon mal unterschreiben. Dann erzähl mal einen Schwank, wie komplex ist denn die Reihenfolge?
Also,
ich glaube, das ist ein großer Fächer.
Ich mache mal einfach so einen kleinen Einblick, ganz pragmatisch gesehen, um einfach mal die Thematik klar zu werden. Also man braucht ja irgendwie mal eine IK-Nummer, ein Institutionskennzeichen. Das ist ganz wichtig für den Gründungsbereich, damit man auch später abrechnen kann. Die Kassen erwarten das. Und um diese IK-Nummer zu bekommen, braucht man als erstes mal ein Unternehmen. Und dann stellt sich grundlegend die Frage, muss ich überhaupt ein Gewerbe anmelden? Separates Thema. Ich bin dann dafür, ein Gewerbe anzumelden. Warum? Reden wir gleich später nochmal darüber. Und dann brauche ich ja ein Gewerbekonto und ich brauche einen Steuerberater. Und dann kann ich irgendwann, wenn ich das Gewerbekonto habe, dann auch die IK-Nummer beantragen. Nur mal so als ganz kleines Beispiel, das eine hängt eben an dem anderen. Das heißt, ich muss erstmal die Frage stellen, was für eine Unternehmensform ich mich entscheide, für welchen Steuerberater. Und da gibt es ganz große Unterschiede bei den Steuerberatern. Das alleine verbraucht Minuten von Beratungszeit. Was muss ich machen bei der Wahl? Es ist zum Beispiel auch immer, wenn ich etwas als Unternehmer entscheide, muss es eine Vertraulichkeitskomponente haben. Das heißt, man muss, um sich rechtlich zu sichern als Unternehmer, immer im Endeffekt mindestens ein Vergleichsangebot einholen, damit man später, wenn man vielleicht sich für einen falschen entschieden hat, muss jetzt bei Steuerberater, das ist vielleicht nicht der beste Beispiel, also auch bei anderen Entscheidungen, vielleicht auch, ja, dass man sagen kann, ich habe mich bewusst für den entschieden, ich habe mir jemanden anderen auch angeguckt und wenn man dann, hat man einfach einen Nachweis, dass man sich Mühe gegeben hat, hat ja auch dem Unternehmen eine Verantwortung gegenüber, ja, das heißt, die Wahl des Steuerberaters, so, dann geht es weiter, dann brauche ich ja vielleicht später auch Geld. Das heißt, ich muss mich für eine Bank vielleicht oder man sollte sich für eine Bank entscheiden. Und dann ist es auch entscheidend, mit welchem Menschen habe ich es in der Bank zu tun, der mich dort berät. Kann ich mit dem überhaupt, ja? Dann brauche ich das Gewerbekonto. Dann sagt der von der Bank, ja, brauchen Sie auch einen Businessplan? Und dann kommt schon der erste Spaß, ja? Da bereite ich auch meine Kunden immer drauf vor. Erzählen Sie erstmal, dass Sie keinen Businessplan brauchen, weil dann kriegen Sie erst Ihr Gewerbekonto, wenn Sie den Businessplan vorzeigen können und alles andere blockt. Sie haben dann noch keine IK-Nummer. Und der Strang, der dann entsteht, ist der eine ist das Genehmigungsverfahren und das andere ist der Finanzierungsbereich so eines Pflegedienstes. Kann man ja parallel laufen lassen, aber ohne Konto geht es nicht weiter. Und vielleicht merkt man an diesem kleinen Ausschnitt aus dem Gründungsvorgang heraus, wie komplex das Ganze ist und wie entscheidend es ist, die richtigen Schritte zu gehen.
Okay, jetzt hast du ja schon gesagt, was ich tun muss. Jetzt stellt sich mir die Frage, ich würde wahrscheinlich eher so jemand sein, ich hätte da an gewissen Punkten schon einen Teil Eigeninitiative ergriffen. Wäre es ratsam, dass ich auch mit dieser Eigeninitiative schon einiges geschuldet zu dir komme? Oder ist es am besten, ich komme blanko zu dir zum Beispiel?
Also
Was hast du da für Erfahrungswerte?
Wenn du blanko zu mir kommst, ist es in Ordnung. Wenn du schon was erledigt hast, ist es auch in Ordnung. Wir machen dann am Anfang erstmal ein Kennenlerngespräch. Ich schaue, was da ist. Und Es gibt zum Schluss dann eine Art Dokument von mir, wo ich alles zusammenstelle, nochmal, was jetzt zu erledigen ist. In der Regel ist es nicht schlecht, sage ich mal, aber wenn man die falschen Entscheidungen getroffen hat, ärgert man sich, weil man unnötige Zeit dafür investiert hat und vielleicht mit den falschen Partnern zu tun hat. Ja? Ob das die Wahl des Autohauses ist oder wie jetzt eben gerade der Steuerberater. Es ist doch später sehr, sehr entscheidend, dass ich mit Partnern oder mit Dienstleistern zusammenarbeite, die mir erstens mal liegen, die mir vielleicht eine Zusatzdienstleistung anbieten, ohne Mehrkosten. Autohaus zum Beispiel, holen das Auto ab, bringen es mit gewechselten Winterreifen als Beispiel zurück. Ich habe dafür keine Mehrkosten oder ein Auto, ich kriege vielleicht mal leichter ein Leihfahrzeug, nur so als Beispiel. Und man kommt ja aus der Privatsituation heraus, wo ich sage, ich gucke mir den Anbieter an, der mich weniger kostet. Und das ist als Selbstständiger nicht immer die richtige Entscheidung. Auch bei dem Thema Versicherung zum Beispiel kann es sinnvoll sein, ein paar Euro mehr für eine Versicherung auszugeben, aber mit einem Versicherungsfachmann zu tun zu haben, der hohe Kompetenzen hat und der mir dann im Endeffekt hilft, im Versicherungsfall zurechtzukommen. Auch da ist es entscheidend, das Produkt als solches zu bewerten, nicht nur welche Summen ich dann bekomme und was es mich kostet, sondern auch, wie ist die Zusammenarbeit mit so einem Unternehmen. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist ganz interessant. Siehst du, das passt ja, wir haben ja demnächst unseren Gast hier, unseren Versicherungsspezialisten. Ich denke mal, das wird auch ein sehr interessantes Thema werden. Also heißt das im Umkehrschluss für mich, ich muss mich nicht zwingend notwendig schon durch den Internetdschungel forsten. Du hättest auch dementsprechend schon einen guten Überblick über den Markt für diverse Anbieter und Dienstleister, die man dann bei der Gründung benötigen würde. Sprich jetzt mal einfach, ich sage jetzt mal Steuerberater zum Beispiel, ne, was es da gibt. Da gibt es ja auch spezialisierte Unternehmen in der Branche. Es ist ja auch ein bisschen komplexer, im Sozialversicherungssystem dort abzurechnen.
Ja, auch Pflegebuchführungsverordnung ist nicht jedem Steuerberater bekannt. Es gibt viele Spezialwissen eben auch, was die Pflegedienste betrifft, die nicht jeder Steuerberater so drauf hat. Und ich werde es nie vergessen, als die Tariftreue, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal gehabt. Du verdrehst gerade die Augen, ja, aber ich verstehen kann. Und da war es eben so gewesen, dass mich mehrere Unternehmer angerufen haben und ich durfte dann, ich habe wirklich zwei Steuerberater die Tariftreue erklärt, weil die das nicht verstanden haben und sich weigerten, den Unternehmen zu, Herr Hennig, ich brauche mal Hilfe, können Sie beim Steuerberater das mal erklären?
Und die kriegen auch Geld dafür,
das ist und genial. Die es war ihnen aber unangenehm. Danach haben sie
und das will ich schwer hoffen.
Es war ihnen echt unangenehm und ich hatte meinen Spaß gehabt. Das muss ich zugeben. Also, dass ich einem Steuerberater das erklären durfte, das vergesse ich nie. Deshalb, es wirklich, es waren zwei. Ich glaube, einer war in Sachsen-Anhalt gewesen und der andere in Dresden oder sowas. Ich weiß nicht genau, war ganz interessant gewesen, die Gespräche. Und so kann ich eben meinen Kunden damit weiterhelfen und das sieht man den Unterschied. Und ich kenne zum Beispiel hier in Hessen einen Steuerberater, der wirklich sich super kümmert und dann sagt er, was, wenn ich mit jemandem spreche und so, das haben meine Kollegen, haben sich da nicht drum gekümmert und so, das konnte er fast gar nicht verstehen. Also es gibt wirklich gravierende Unterschiede. Aber du hast ja gefragt, ist es natürlich für mich von Vorteil in der Beratung, dass ich mit null anfangen kann und das ganz fundiert aufbauen kann, weil es so komplex ist. Aber es ist überhaupt kein Problem, wenn jemand schon was vorbereitet hat. Ich kann jederzeit einsteigen. Also im Endeffekt spielt das nicht so die entscheidende Rolle. Ich komme mit jeglicher Situation zurecht. Ich mache das jetzt schon seit vielen Jahren. Ich glaube, ich zähle die nicht mehr. Es sind weit über 120 Kunden, denen ich geholfen habe, einen Pflegedienst aufzubauen, wo ich ganz stolz bin. Alle Pflegedienste existieren noch. Ich habe versucht, auf meiner Webseite viele Interviews auch aufzuzeigen, wo man sehen kann, ganz transparent, weil Transparenz ist mir ganz, ganz wichtig. Es gibt viele Gründungsberater, die immer sagen, ja, ich kann das etc. Mir ist die Transparenz wichtig und die Praxisnähe. Und deshalb habe ich mit vielen der Unternehmern Interviews führen lassen. Ich selbst habe das nicht. Ich habe jemanden beauftragt, der auch gar nicht aus der Pflege kommt, der hat diese Interviews geführt. Und dann im Endeffekt kam dann diese Beschreibung raus und man kann erkennen, wie diese Unterstützung funktioniert hat und dass es diese Pflegeeinrichtung eben immer noch gibt. Dass es im Endeffekt auch nachhaltig dazu geführt hat, ein Unternehmen ja auf dem Markt stabil zu halten.
Das ist ja dann eigentlich auch ein sehr enges Vertrauensverhältnis, was du eigentlich am Anfang schon direkt aufbauen musst. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich ich will eine neue Existenz für mich gründen und stecke da auch finanzielle Mittel rein und gehe da auf jemanden zu, der erstmal in erster Instanz ein Dienstleister für mich ist, aber der hat ja im Prinzip meine Zukunft in der Hand, wenn ich mich auf den komplett verlasse. Also es muss ja wirklich schon ziemlich vertrauensvoll sein zu deinen Kunden.
Es ist sehr, sehr, sehr intensiv und ich habe gerade heute Morgen lange mit jemandem gesprochen aus dem hessischen Raum. Und das ist manchmal schon sehr dramatisch. Der hatte von einer Bank, aus Datenschutzgründen jetzt wirklich nicht mehr Informationen, aber war wirklich heute Morgen gewesen, eine Zusage bekommen. Und gestern Morgen hat man ihn angerufen. Ja, es ging eigentlich nur noch um eine Schrift. Man hat sich gegen ihn entschieden. Das heißt, er hat jetzt schon ein Büro angemietet. Ja, er hat schon diverse Verträge unterschrieben. Hat sich auch schon Versicherungsvertrag unterschrieben, hat er noch nicht gemacht. Ja, und er ist emotional am Boden zerstört, weil er hat ein Zeitraster, er hat noch einen Arbeitgeber, wo er kündigen darf. Es sind ganz viele, das ist ja ein ganz komplexes Geschehen, ja. Und er war wirklich am Boden, er war kurz vor meinen heute Morgen gewesen.
Also das ist etwas, das habe ich die letzten Jahre jetzt auch wirklich intensiv beobachtet. Die Banken zeigen wirklich ein ganz ekelhaftes Gesicht mittlerweile.
Es ist nicht nachvollziehbar. Die Argumentation war dann gewesen, dass gewisse Sicherheiten nicht da waren. Die lagen, aber die waren vorher bekannt gewesen, ob sie da sind. Das ist ja keine neue Information, da hat auch nichts versteckt. Und jedenfalls
da ist fragt es mich ja, irgendwas abgewichen.
Ja, da ist irgendein Entscheider, war dann doch der Meinung gewesen, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen, man erfährt es nie. Ja. Aber du hast mich ja nach der Intensität gefragt. Und das ist natürlich, wenn, ich habe heute Morgen, glaube ich, 25 Minuten mit ihm telefoniert, du bekommst das emotional voll mit. Das ist nicht irgendwie so eine Beratung, ja, ich habe dem jetzt was erklärt, jetzt der Nächste oder so. Nein, ich fiebere wirklich mit den Kunden mit und das ist ja das, warum mir das auch, ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich meine absolute Lieblingstätigkeit? Es ist natürlich im Gegenschluss, wenn es erfolgreich war, wirklich wunderbar, wenn du glücklichen Menschen siehst, also wirklich jemanden, dem du geholfen hast, seine Zukunft neu zu gestalten und das sind so viele und das ist, macht mich so glücklich im Endeffekt, weil ich ja auch merke, ob das, was ich im Endeffekt empfohlen habe, zum Erfolg geführt hat. Das ist überprüfbar, man sieht es, also es ist sichtbar einfach, ja. Und auch die Feedbacks, die ich dann von meinen Kunden bekomme, die sind, das ist schön. Das ist einfach, jeder freut sich über ein Lob und ich bekomme wirklich viel Lob. Und natürlich haben wir auch mal ein paar Situationen, wo meine Kunden mal anderer Meinung sind und wo wir dann darüber diskutieren. Aber ich habe einen sehr wertschätzenden Job und das ist das, was mich wirklich mega glücklich macht. Also das ist das, wo ich sage, das ist ein Traum im Endeffekt, ja. Nur mittlerweile, ich habe immer mehr Gründungsberatung. Ich muss mich auch noch besser jetzt organisieren. Ich denke ernsthaft darüber nach, Unterstützung im Unternehmen einzustellen, weil so ein Riesenbedarf ist. Momentan kriege ich das wunderbar hin. Ich habe ein super Mitarbeiterteam im Hintergrund, die das alles vorbereiten, nachbereiten, sodass ich im Endeffekt die Gespräche mit den Kunden führe, aber die ganze Arbeit, die da notwendig sind, es müssen Konzepte geschrieben werden. Ja, mittlerweile ein Krisen- und Katastrophenschutzkonzept. Ein Pflegekonzept muss geschrieben werden. Ja, wir erstellen ja Businesspläne. Ein Businessplan muss geschrieben werden. Das ist sehr aufwendig.
Wenn ich mich daran zurückerinnere,
um Gottes Willen. Und da mit dem Businessplan versuchst du ja mit dem Unternehmen einfach mal einen seriösen Plan aufzustellen, wie das Ganze, da fängt es an, wie viele Patienten brauche ich denn überhaupt? Ja, also brauche ich.
Also ich kann, wenn ich mich da zurückerinnere, wie viel Herzblut in diesen Businessplan bei mir damals reingeflossen ist und ich sag mal, das Ding wurde nachher bei der Bank, wo es benötigt wurde, gar nicht beachtet.
Also wenn du, so also ohne Businessplan bekommst du keinen Kredit grundsätzlich.
Ja, ganz genau. Das ist ja schon mal eine Voraussetzung.
Genau, das ist, aber wenn du mehrere Bankberater fragst und ich habe mit denen ja immer wieder Kontakt. Ich bin zum Beispiel von dem Kunden, wo es jetzt die Probleme gibt, gebeten worden, mit der Bankberater ein Gespräch zu suchen. Wir haben mir dann heute eine Vollmacht von ihm geben lassen. Die ist an die Bankberaterin per E-Mail heute gegangen. Ich bin gespannt, ob sie morgen antwortet, dass ich morgen oder am Freitag mit ihr, also wir haben heute Mittwoch sozusagen, wir haben am Dienstag, gell? Dienstag haben wir, ich bin ganz durcheinander. Heute haben wir Dienstag.
Tequila-Dienstag.
Aber morgens haben wir nochmal Podcast-Tag, deshalb habe ich gesagt Donnerstag oder Freitag mit ihr nochmal mal spreche, dann habe ich Kontakt mit diesen Menschen. Und dann habe ich oft gefragt, was ist für Sie das Entscheidende bei der Entscheidung, ob ein Kredit genehmigt wird oder nicht? Und ich dachte immer früher Businessplan. Und dann haben die aber unabhängig von gesagt, es ist das Auftreten, es ist das Wesen, es ist natürlich die Geschichte des Gründers, die er mitbringt. Was ist das für ein Mensch?
Die Fachexpertise.
Die Sicherheiten, die er vielleicht auch hat oder auch nicht hat. Und deshalb ist etwas, was ich dann, weil du auch fragst, wie ihr, es ist ein, bevor er zum Banktermin geht, er findet ein sehr intensives Coaching nochmal statt. Das heißt, ich bereite ihn natürlich dann auf das Gespräch vor und sage dem Gründer natürlich auch, was für ihn wichtig ist, also wie er auftreten soll. Und das ist sehr, sehr entscheidend für das Gelingen und erzähle den Gründer natürlich auch, wie teilweise die Bank denkt, wie sie ihn wahrnimmt, um damit er darauf Einfluss nehmen kann.
Würdest du sagen, dass du alle Bereiche der Gründung mit abdeckst? Also ich wirklich jetzt von Erstanträgen bei den Kostenträgern für die Zulassung oder bis du sagst, das geht bis, ich sag mal, bis zur individuellen Logo-Erstellung, dass du dich damit einbindest?
Alles. No limit. Es ist wirklich so. Ich habe ja selbst einen eigenen Pflegedienst in Hessen vor vielen Jahren aufgebaut, den es auch bis heute noch gibt. Und ich habe wirklich dadurch diese Praxiserfahrung und natürlich, wenn man dann über 120 Gründungsberatungen mit begleitet hat, dann bekommst du irgendwie alles mit und ich bin auch Unternehmer und habe ja ein eigenes Unternehmen und also es fängt dann an wirklich beim Logo, wie kann ich ein Logo erstellen, wie wichtig ist ein Logo, wie viel Geld soll ich investieren in die Logoentwicklung, ja, was soll ich achten, wenn ich ein Logo entwickle, was ist die Aussage von einem Logo, was muss ich da so alles beachten und so. Das fängt dann wirklich schon an, dass auch die Menge der Tinte zu beachten ist, weil ich muss das oft ausdrucken und wenn ich zu farbintensiv, habe ich unnötige Kosten auch. Umweltbedenkt, man muss ja auch und sowas heutzutage denken, ja, selbst bei der Logoentwicklung ist das, jetzt grinst du, gell? Aber ich versuche, alle Punkte damit einfließen zu lassen. Ich wollte es an diesem Beispiel aufzeigen, wie tiefgründig das teilweise ist, das Ganze. Es geht auch darum, Flyer-Entwicklung, wie sollte das Foto auf dem Flyer aussehen, wie sollten die Fotos auf einer Webseite aussehen, was sollte man achten, wo bekommt man diese Fotos her, sollte man die selbst machen? Es sind sehr, sehr viele Fragen. Also es gibt im Endeffekt alle Fragen, die relevant sind. Und ich habe teilweise Gründungen, die habe ich schon 1,5 Jahre, habe mehrere Fälle gehabt, bevor die den Pflegedienst aufgemacht haben, weil der Gründer oder die Gründerin noch studiert hat und noch ein paar Grundlagen, aber schon mal Kontakt aufgenommen hat. Ich habe bestimmt allein dieses Jahr mit 10 Gründern gesprochen, wo ich den eindeutig empfohlen habe, erstmal die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung zu machen. Die kommen in 2 Jahren wieder. Und so, die kommen dann wirklich, also wirklich, die meisten kommen dann wieder. Und ich denke, das hat auch was mit Seriosität zu tun. Also ich prüfe im Endeffekt, ob ich so einer Gründung zustimmen kann, ob das überhaupt Sinn macht. Und ich sage das den Gründer auch, bitte machen Sie noch das und dann machen wir das in 2 Jahren. Und ich denke, der Unseriöse, der versucht es bei jedem, obwohl sichtbar ist, dass es eigentlich nicht zum Erfolg führen wird.
Ja, da geht es hauptsächlich ums Verkaufen, hauptsache den Vertrag kriegen. Richtig. Weißt du, warum ich gerade gegrinst habe?
Warum?
Wenn du einen Pflegedienst betreibst, dann hast du ganz andere Sorgen wie die Druckerpatronen.
Schon, aber
auch wenn ich ganz ehrlich, ich wusste bis ein paar Jahre nach Pflegedienstgründung nicht, wie viele Kupplungen ein Auto bekommen kann.
Aber wenn du wüsstest, wie viele Pflegedienstinhaber, und das ist ihr gutes Recht, die nicht mal bereit sind, Farbdokumente zu drucken. Ja, da sehe ich teilweise Formulare, die, ich weiß nicht, man kann sie gerade noch so erkennen, einfach aus Spargründen heraus ist. Und das mag ich nicht kritisieren. Und deshalb, es war auch nur mal ein Beispiel, wie tief meine Beratung geht, bis zur Intention, was habe ich für Kosten, wenn ich so ein Logo später ausdrucke. Da wird keiner drüber nachdenken. Ich denke an sowas, ja. Da kann der Kunde selbst entscheiden, ob ihm das wichtig ist oder nicht. Wie gesagt, aber farbenfroh, es gibt ja mittlerweile sogar so Wachsdrucker mit extra Tinte und was nicht alles, die leuchten dann oder mit Prägung oder was nicht alles, ja. Ist alles heute technisch möglich. Aber ist die Frage, braucht man dann sowas? Was eben auch ganz wichtig ist, der Gründer hat ja einen Traum. Der kommt ja mit einer Idee, einem Märchen, wie er das haben möchte. Hat sich ja endlich dazu auf.
Und da stelle ich mir schon direkt vor, diesen Traum tust du erstmal direkt zerstören, oder?
Nein, nicht zerstören, aber relativieren. Ich sage jetzt mal relativieren, weil es ist ja schon, ich habe ja ein gewisses Budget. Auch selbst wenn wir unterstützen durch die Entwicklung eines Businessplans mit dem Kunden gemeinsam und er bekommt dann eine gewisse Summe Geld, ich sage mal zwischen 50 und 110, 120.000 ist so das Portfolio, wo ich eher an die 100.000 gehen würde. Aber das muss man ganz individuell nach dem Schreiben eines Businessplans sehen. Wir ermitteln diese Kosten auch und empfehlen dann auch einen Betrag, den man bei der Bank aufnehmen kann. Der Gründerkredit endet der normale bei 125.000. In der Regel braucht man nicht das.
Das Problem ist ja eigentlich dabei, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich meine, du hast ja einen größeren Überblick, aber ich erinnere mich zurück, das Problem bei den Krediten bei der Gründung ist ja eigentlich vor allen Dingen auch, dass die Betriebskosten limitiert sind indessen.
Also dass die Betriebskosten dürfen 50% nicht übersteigen.
Ja, und das ist halt wirklich, wirklich, also die Personalkosten sind ja Betriebskosten, ne? Und das ist ja der große, große Batzen.
Die meisten wissen das nicht. Aber ich will jetzt den Podcast nicht vorgreifen. Man kann das durch viel Erfahrungswissen so gestalten, dass alle zufrieden sind und der Kunde seinen Businessplan durchbekommt. ja. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Aber das wäre jetzt hier nichts für
dieses.
Ja,
das ist halt wirklich, das ist wirklich so ein Knackpunkt. Wenn du da keine Lösungsansätze für hast, dann,
dann
kommt ganz schnell the point of no return.
Und wenn ich jetzt damit und wenn ich dich oder dich jetzt neugierig mache, ist das gewollt. Also es gibt für alles eine Lösung. Einfach mich fragen, ja. Es war aber die Frage gewesen, wenn jetzt jemand auf mich zukommt, hat er ja eine Vorstellung, eine Vision, wie das auszusehen hat. Und das Allerwichtigste ist, ist ein guter Schlaf. Und je mehr Verbindlichkeiten ich erzeuge durch tolle Möbel, durch ein zu großes Büro, irgendwelche Hightech-Produkte, Hightech-Drucker und was nicht alles, das man vielleicht als kleiner Unternehmer am Anfang noch nicht braucht, einfach diese ein bisschen konservative Bescheidenheit, jetzt nicht übertreiben oder so, ja, schon Innovation und das, was man braucht, unterstützende Technik, bin ich absolut großer Freund davon, aber einige wollen dann wirklich ein Auto zu viel oder zwei Autos zu viel, das ist natürlich komfortabel, aber je mehr Verbindlichkeiten ich habe, umso schlechter schlafe ich.
Ich glaube, da kommt man ganz schnell an den Punkt, dass man sagt, ich muss ja nach außen ein Signal senden. Das heißt, ich brauche jetzt hier erstmal eine dicke Chefkarre.
Ja, ne? Und für mich bedeutet aber auch die Bereitschaft, sich bescheiden aufzutreten, ja, einfach auch zu signalisieren, erstmal sich zu kontrollieren. Und diese Bescheidenheit wirkt natürlich auf den zukünftigen, sage ich jetzt mal, Kunden auch oder auf den Mitarbeiter, dass man einfach auf dem Boden bleibt und da auch nicht abhebt im Endeffekt, ja, dass man das sich bewusst ist. Aber wie das Wichtigste ist einfach diese Ängste, die einfach da entstehen können. Ich habe mal so eine kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit. Ich habe ja mein Unternehmen aufgebaut aus nichts heraus. Ja, ich war auch ganz normal in der Pflege tätig und irgendwann habe ich mich entschieden, sich selbstständig zu machen. Und ich habe damals einen Renault Espace gehabt, der war auch schon wirklich mehrere Jahre alt. Und meine Frau, die hatte den Spiegel außen abgefahren, habe ich so mit Panzertape, habe ich den dran geklebt und so und habe dann mein Unternehmen aufgebaut. Das ist eine echte Geschichte, mit Fotos belegbar, ist nicht erfunden. Und dann hatte damals noch so einen Geschäftspartner, habe ich dir immer gesagt, guck mal, jetzt haben wir wieder einen Kunden mehr, trotz des angeklebten Außenspiegels, ja. Und du bist eben nicht mit einem großen BMW, Mercedes oder sonst was vorgefahren, sondern mit einem gebrauchten Renault sind gute Autos, ja, also will sie nicht schlecht machen, und mit dem kaputten Außenspiegel. Und das ist so eine Haltung, wenn du das erlebt hast, ja, oder ich habe wirklich vielen Kunden geholfen, diese Bescheidenheit auch zu leben und dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr dann auf einmal kann man an diesen sogenannten Break-Even, das ist so der Punkt, wo es dann wirtschaftlich wird, wo man Gewinne macht, einfach nur von der Begrifflichkeit mal ein bisschen Fachtermini reinzubringen. Und dann kann man anfangen, einfach dann auch das Geld auszugeben, was man hat. Und nicht nur das beliehene Geld ausgeben.
Jetzt fällt mir gerade ein, ich glaube, man muss auch vielleicht auch an die genau entgegengesetzte Richtung denken. Es gibt auch Leute, die sind zu bescheiden wahrscheinlich oder zu sparsam.
Das gibt es auch.
Ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Ich weiß noch genau, wir hatten damals einen alten Opel Meriva und den wollten wir als erstes Fahrzeug auch, ne, unser Privatauto auch nutzen für die Eröffnung. Und kurz vor der Eröffnung ist dieses Auto kaputt gegangen. Und wir mussten dann tatsächlich gerade schon wieder da eine Investition tätigen. Und es war gut so. Ich meine, wäre das im laufenden Anfangsgeschäft gegangen, ne, das wäre schon wieder ein anderes Gefühl gewesen.
Genau. Aber alles, was ich jetzt empfohlen habe, betrifft dem Gründer, der eben bisher im rein Angestelltenverhältnis war und eben noch nie selbstständig war, noch nie in seinem Leben mal eine Rechnung gestellt hat, der einfach unerfahren ist. Und da hilft diese Empfehlung sehr. Ja, wir haben aber beide jetzt zunehmend auch mit Gründern zu tun, die schon Unternehmer sind. Und da muss man dann schon sagen, wenn du mit jemandem zu tun hast, der viel Erfahrung hat in dem Segment, ist es schon eine Regel, hast du viel Kapital, investierst du schnell und viel, auch gerade ins Marketing, deutlich mehr, dann wächst dein Unternehmen natürlich auch schneller. Und dann sind wir bei dem Griff, den mag ich ganz gerne, aber den hören viele Gründer nicht gerne, des gesunden Wachstums. Das ist ja so, es gibt einen Gründer momentan gerade aktuell, der wird das jetzt oder die wird das jetzt auch hören und wird grinsen, ich nenne ja auch keinen Namen, ja. Durch einen Zufall wird sie in ganz kurzer Zeit, die Person eröffnet am 1. Dezember, weil eine große Pflegeeinrichtung geschlossen hat, wird sie in ganz kurzer Zeit, könnte sie hunderte von Kunden aufnehmen im Endeffekt. Und ich habe gerade jetzt mit ihr den Diskurs, sie wird grinsen, wenn sie das hört, das weiß ich, ja, dass ich ihr empfohlen habe, eine Grenze zu ziehen. Weil man kann, gerade wenn man noch keine festen Abläufe hat, also sie eröffnet am 1. Dezember und das Problem ist, dass zwar sehr viel Erfahrungswissen mit in den Betrieb ist und sehr viel Professionalität, also ich kenne den ganzen Rahmen eben bis ins Detail, trotzdem, du kannst als Unternehmer, wenn du noch nie von Unternehmen hattest, das nicht sicherstellen, innerhalb von 4 Monaten 100 Patienten aufzunehmen. Das ist einfach sehr, sehr gefährlich.
Also ich glaube wirklich, wenn man wirklich noch nie irgendwie selbstständig war und vor allen Dingen auch Personal hatte, was man bezahlen muss, dann ist das sehr ratsam, langsam in diese Lohnzahlungsgeschichte reinzuwachsen, weil diese Summen, die sind neu für einen. Man muss sich erstmal an diese Summen gewöhnen, die man da monatlich hin und her schiebt. Also die Liquidität, das ist etwas, was einen vielleicht nicht gut schlafen lassen kann.
Und wir haben aber momentan gerade einen Unternehmer, der ganz groß starten will. Wenn er es dann eben machen möchte, dann begleiten wir ihn auch dabei. Aber dann ist sehr viel Manpower notwendig, die Stabilität zu sichern. Weil wenn ich jetzt einfach ein normales Geschäft habe und ich verkaufe was, dann biete ich einfach mehr Produkte an, mache mehr Werbung und mache einige Verkaufsstellen da rein oder organisiere diesen Verkauf irgendwie anders. Aber hier geht es um Menschen, wo Pflege in der Qualität gesichert sein muss. Es geht um Gesundheitsfürsorge, es geht um viele andere Dinge mehr. Und das ist eben einfach auch zu reflektieren. Das heißt also, meine Gründungsberatung, um mal ein bisschen kleinen Ausschweif zu machen, ja, muss natürlich auch diesen gesamten Weg begleiten beim Aufbau des Unternehmens. Es ist so nicht, dass ist der Zuschlag da, der Vertrag ist unterschrieben, die ersten Patienten werden versorgt, die ersten Tourenpläne sind geschrieben, die ersten Touren sind gefahren, sondern es dauert mehrere Monate bis zu 2 Jahren, bis ein Unternehmen stabil steht. Das ist also meine Gründungsberatung, die geht viele Monate nach.
Ja? Also ich hätte jetzt mal gesagt, locker über 3 Jahre eigentlich.
Kann man sogar sagen. 3 Jahre ist so ein klassisches, aber ich sag mal so, die meisten Unternehmer schaffen das in den ersten 2 Jahren, ein stabiles Unternehmen aufzubauen. Sie haben ja eine ständige Begleitung auch durch uns beide und dadurch haben sie natürlich viel mehr, sage ich mal, Know-how mit an Bord, dass sie sich stabiler entwickeln können.
Gibt es da irgendwo einen Meilenstein, wo du sagen würdest, hier ist jetzt die Beratung, die Gründungsberatung wohlgemerkt beendet? Hier gehen wir jetzt über in eine weitere Beratung.
Ja, also normalerweise ist ja die klassische Gründungsberatung endet wirklich in dem Moment damit, dass der Pflegedienst eröffnet hat, dass er die Verträge abgeschlossen hat und die ersten Patienten sind im Endeffekt abgerechnet, so nach einem Monat, dass er offen ist. Aber die Zusammenarbeit ist in der Regel grundsätzlich so, nicht grundsätzlich, aber ich würde sagen über 98%, 99% der Fälle so, dass wir dann ja weiter begleiten beim Aufbau des Qualitätsmanagements, weil der nächste Meilenstein ist, nach einem Jahr kommt der medizinische Dienst zur Prüfung oder das Gesundheitsamt, ja, oder die Berufsgenossenschaft zur Prüfung, ja. Und es hört ja gar nicht mehr auf, was da geprüft wird mittlerweile, ja. Es ist irre, ist das. Und da muss das Unternehmen ja vorbereitet sein und da braucht es ja entsprechende Unterlagen etc. Und die stellen wir dem Unternehmen dann auch natürlich zur Verfügung. Und deshalb ist es die Frage, die klassische Gründungsberatung versteht sich im Endeffekt dann, wenn das Unternehmen dann existiert und produziert, verkauft, Dienstleistung anbietet. Aber in der Regel ist das so, dass wir im Endeffekt für immer mit einem Unternehmen zu tun haben, weil es nie aufhört im Endeffekt in der Entwicklung auch einfach. Ja? Und was klassisch ist, so nach 2, 3 Jahren,
das hat wahrscheinlich auch sehr viel damit zu tun, dass man ja schon ein, ich sag mal, sehr intensives Vertrauensverhältnis
man hat aufgebaut. Ja, man gehört irgendwie so mit zur Firma dazu. Man ist extern, also man telefoniert ja regelmäßig. Also mit allen Gründern telefoniere ich bis heute regelmäßig. Ich habe ja schon auch vor 10 Jahren Gründungsberatung angeboten. Das sind sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer geworden. Aber so der jährliche Kontakt mit mehrmals im Jahr, wo man Kontakt hat, wo man sich austauscht, wo man, Henrich, was gibt's denn Neues? Ja, was soll ich jetzt machen ungefähr? Soll ich einen zweiten Pflegedienst aufmachen? Soll ich eine Zweigstelle aufmachen? Soll ich vielleicht eine Wohngemeinschaft eröffnen? Was empfehlen Sie mir, um stabil auf dem Markt weiter existieren zu können? Und dadurch entwickelt sich ja das Unternehmen weiter. Also ich denke, die meisten denken, Gründungsberatung endet wirklich mit dem Aufbau des oder mit dem Öffnen des Unternehmens. Ich würde sagen, dass sie noch weit länger geht im Endeffekt, weil so ein Unternehmen, ja, also ich denke mal wirklich 3 Jahre, das ist ganz gut, weil das Finanzamt ist ja dann auch nochmal eine sehr starke Herausforderung. Das wird gerade das 3. Jahr mit dem Finanzamt ist das schönste Jahr mit den Vorauszahlungen im Einkommensteuerbereich etc. Und das ist etwas, wo man von vornherein natürlich das empfiehlt, aber nicht jeder Unternehmer hält sich da dran und dann muss man immer wieder mal fragen. Nicht jedes Unternehmen hat einen guten Steuerberater, der immer wieder da auch kommuniziert mit dem Unternehmen und sagt, hier haben Sie was zurückgelegt, ja, die Einkommensteuer kommt mit einer Vorauszahlung, das sind erhebliche Summen und das Finanzamt.
Ja, oder du kriegst mal eine Rückerstattung, ne? Das kann ja auch passieren.
Ich habe neulich wirklich im Gewerbesteuerbereich eine Rückerstattung. Erst habe ich eine Nachzahlung bekommen, weil wir hatten verschiedene Büros aufgemacht. Mit der Pandemie hatten wir dann wieder einige Büros zugemacht. Und das war ganz witzig. Dass die Stadt Erfurt wollte dann mehrere tausend Euro Nachzahlung und den anderen Bereich in Hessen hat dann im Endeffekt an uns zurückgezahlt. Das war ganz witzig. Da habe ich wirklich mal eine Zurückerstattung bekommen. Fand ich mal ganz interessante Sache. Kann mal wirklich vorkommen, ist aber eher selten, würde ich sagen. Ja. Also aus meiner Sicht haben wir jetzt sehr viel über Gründungsberatung gesprochen. Ich denke, da sind sehr viele Passagen jetzt besprochen worden. Hast du noch irgendetwas, was dich vielleicht nochmal interessiert? Stell dir vor, du würdest jetzt einen Pflegedienst gründen. Gibt es
irgendwelche? Ich versuch mich zurückerinnern. Ja, also wie gesagt, ich hatte ja auch tatsächlich
früher selbst. Du hast gesagt, du hättest dir gewünscht, dass du jemanden gekannt hättest.
Definitiv. Ich habe damals, das war ein Verein, der war nicht auf die Pflege spezialisiert. Das war allgemein Gründungsberatung, so ein Verein, wo ehemalige Unternehmer im Ruhestand dir sozusagen die Weisheiten nahegebracht haben. Und das war schon echt gut. Also das hat sich sehr gut angefühlt, da irgendwie eine fachliche Unterstützung zu haben. Und wenn ich heute zurückblicke, was ich an Lehrgeld bezahlt habe, ich will diese Summe auch nicht wissen. Ja, ich möchte sie nicht wissen, was ich hätte dort sparen können. Mit dem Wissen, was ich vielleicht hätte für einen sehr günstigen Preis einkaufen können. Ja, also von daher finde ich das echt gut, dass es da wirklich jemanden Speziellen gibt, der sich dem annimmt und begleitet, weil es ist ein spezielles Gebiet. Es ist nicht einfach wie ein Bauunternehmen zu eröffnen, wo du jetzt jeden Hand zu Kunst fragen könntest.
Ich würde dazu noch eine kurze Ergänzung, fällt mir jetzt ein, während ich dir zugehört habe. Was mir wichtig in der Beratung ist, dass wenn der Kunde mich fragt, welchen Berufsverband, dann stelle ich dem 2 bis 3 Berufsverbände vor und sage so die Unterschiede, wie die agieren etc. Ich sage aber nicht, du musst zu dem oder du solltest zu dem Berufsverband gehen, ja? Oder auch andere Themen.
Ja, ist es denn überhaupt Pflicht?
Das ist eine große Frage und fordert einen weiteren Podcast heraus. Wir wollen doch hier nicht so viel abschweifen. Meine Frau hat gesagt, ich soll nicht so viel abschweifen. Habe ich dir heute gesagt, ja.
Ich finde es ja schön, dass du dich mal da dran hältst. Ich finde es ja schön. Ich finde es ja wirklich schön. Ich finde es so schön, dass wir zu Wort kommen.
Für mich ist das alles so emotional. Und ich freue mich einfach, dass wir selbst mal für uns ein Forum gefunden haben, uns da mal so ganz auszutauschen, auch so mal seine Gedanken zusammenzufassen und so ganz offiziell jetzt ja auch mal auszusprechen. Das macht Spaß, aber es ist auch herausfordernd, sage ich einfach mal. Nein, was ich sagen wollte, ist, dass ich natürlich in meiner Beratung sehr liberal bin und viele Sachen anbiete, auch wenn es um Softwareprodukte geht oder wie man am besten abrechnet. Da gibt es unterschiedliche Anbieter.
Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Das war auch wirklich, das war ein großes Thema, den Softwareanbieter finden. Ja. Also ich bin wirklich bei jemandem gelandet, den ich vorher nicht kannte. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh. Gut, es gibt immer Verbesserungsbedarf, das muss man auch klar sagen. Aber ich bin trotzdem froh, damals meine Wahl so getroffen zu haben.
Ich würde das sogar sagen, dass wir beide große Fans von Curasoft sind. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Da stehen wir dazu. Aber es gibt viele andere gute Produkte. Es gibt Dealsoft, es gibt Medifox und viele, viele andere gute Produkte, die wir auch kennengelernt haben. Und was ich mache eben nicht so und sage, du musst jetzt unbedingt Curasoft wenden oder du machst irgendwie meinen Pflegedienst von Dealsoft oder musst
Medifox oder Snap oder sowas. Es würde ja definitiv Sinn ergeben. Ich sag mal, wenn du eine Gründungsberatung machst, ich vielleicht nachher noch eine Wirtschaftsberatung, etc., was mit Abrechnung zu tun hat. Und da ist das einfach, ja, ich sag mal, logisch, dass man im Prinzip auch die Software wählen würde.
Aber ich mache es anders. Ich sage, was ich wichtig finde an der Software, ohne einen Softwarenamen zu nennen. Und ich sage heute, eine reine Internetlösung ist nicht zeitgemäß, sondern ich muss die Möglichkeit haben, auf meinem eigenen Computer die Daten abspeichern zu können. Also da fallen schon ganz viele Produkte einfach weg, weil ich kann in den heutigen Zeiten davon ausgehen, dass auch mal das Internet für einen längeren Zeitraum ausfallen könnte. Und ich habe ja auch eine Verantwortung den Daten gegenüber im Datenschutzbereich. Und das ist so der zweite Punkt. Mir ist es ganz wichtig, dass ich meine Software so verändern kann, damit sie das tut, was ich möchte. Und nicht, dass die Software mir das vorschreibt. Und da kann jeder Käufer gucken, wo sich das unterscheidet. Dann ist auch die Kostensituation. Was kostet mich so ein Produkt? Ja, da gibt es auch Risiken.
Kriege ich ein Gesamtprodukt oder so, muss ich jedes Modul genau extra kaufen?
Und ja, so gehe ich in die Beratung. Ich sage nicht, ihr müsst das und das Produkt wählen.
Und sondern, ganz wichtig, der Support.
Ja,
das ist ein ganz genau großes Thema.
Richtig. Und dann sage ich, und jetzt probiert das mal aus. Ihr habt jetzt die Kriterien gehört, die ich wichtig finde. Hier, das sind verschiedene Anbieter. Jetzt telefoniert die durch, macht euren eigenen Eindruck, fragt nach, was da angeboten wird. Und dann kommt der Kunde ganz alleine auf die Idee, was für ihn das Beste ist. Weil er hat ja gar nicht das Wissen, auf was muss ich achten. Oft, das, was ja ganz oft ist, wir haben ja Gründer, die in Pflegediensten gearbeitet haben. Und die kennen dann ganz speziell ein Softwareprodukt und in der Regel aus ja, Bekanntheit heraus, man hat sich daran gewöhnt, aus Gewöhnung heraus, möchte man gerne diese Software dann auch haben, weil man weiß, wie man abrechnen kann etc. Kann ich total verstehen. Aber wenn es dann einen Preisunterschied gibt von 10.000 bis 12.000 Euro und das ist viel Geld in der Gründungsphase, dann frage ich mich schon, wenn ein Produkt sehr ähnlich ist, ist es so aufwendig, sich mal 10 Stunden Schulung zu gönnen, weil das Produkt im Endeffekt nichts anders macht, nur diese Funktion ist woanders, ja, hat vielleicht zwei, ja, drei
man
Funktionen.
Ja, man muss sich halt wirklich darauf einlassen, dass man hier etwas Neues beginnt. Also ich glaube, das ist wirklich ein Mindsetting, was stattfinden muss, dass man definitiv alte Gewohnheiten, alte Bequemlichkeiten vielleicht auch einfach ablegt und komplett neu startet mit etwas.
Richtig. Und wir haben viele Kunden, die jetzt nicht nur Curasoft nehmen, aber die kurz sind eben sehr zufrieden. Wir haben Kunden, die Medifox nehmen, mein Pflegedienst. Wir haben ganz viele neue, die jetzt Snap neuerdings kaufen. Die scheinen ein sehr gutes Marketing oder das Produkt verbessert zu haben. Ich habe das jetzt nicht so richtig mitbekommen. Also wir sind offen allen Produkten gegenüber. Aber ich finde entscheidend, wie die Beratung stattfindet, dass sie neutral stattfindet. Dass man einfach sagt, dass man dem zukünftigen Inhaber eines Pflegedienstes erklärt oder Inhaberin erklärt, auf was solltest du achten. Und dann entscheidet der sich selbst dafür. Hat aber mehr Wissen in der Entscheidungsfindung. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Nur mal so als Beispiel, wie findet Beratung überhaupt statt? Was für ein Charakter von Beratung?
Hast du eigentlich in deinem Gründungspaket da auch ein Coaching für Personalführung mit drin?
Im Endeffekt ist das nicht da drin, sondern das mache ich ja schon seit vielen Jahren durch die Pflegedienstberater und Pflegedienstprofis. Ja. Das heißt, ich bin ja irgendwann mal ausgebildet worden im NLP, neurolinguistisch Programmieren, und habe da viel Coaching-Erfahrung auch mitnehmen dürfen. Und es geht gar nicht so also oft ruft mich ein Inhaber an oder eine Pflegedienstleitung an, Henrich, ich habe jetzt hier mal gerade ein Problem. Vielleicht eine abstrakte Anekdote, aus Datenschutzgründen gar nicht, wo das war. Eine der abstraktesten Fragen, die ich hier gestellt bekommen habe zu diesem Thema, Herr Henrich, es prügeln sich gerade zwei Mitarbeiter bei einem beatmeten Patienten. Was soll ich tun?
Nein.
Ja, das war eine sehr spannende Frage. Also mit einer spannenden Antwort, ja, wo ich dann auch sehr irritiert war, im Endeffekt, was ich jetzt hier empfehlen soll, auch rechtlich, wie sich dann die Pflegedienstleitung zu verhalten hat. Also die Fragen sind sehr, sehr verschieden. Und ich werde seit, kann man sagen, über 16 Jahren im Bereich Coaching, Personalführung ganz viel gefragt. Und das ist ein ganz eigenes, spezielles Thema. Da biete ich auch Seminare zu dem Thema an, wenn das gewünscht ist. Und das
ist dieses Coaching auch arbeitsrechtskonform oder ist es das für die Praktik? Ja?
Es ist beides. Also es beachtet natürlich die arbeitsrechtlichen Vorgaben, aber es hat ja auch was damit zu tun. Es ist ja nicht nur immer ein Fordern als Unternehmer, sondern auch ein Pflegen von Mitarbeitern. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass der Mitarbeiter intrinsisch motiviert ist. Und diese intrinsische Motivation geht nur über Wohlbefinden, sich wohlfühlen als Mitarbeiter und durch Pflege von Mitarbeitern. Ich selbst und meine Frau, wir pflegen, wir versuchen uns sehr, sehr viel Zeit zu investieren und Mühe, unsere Mitarbeiter zu pflegen. Und wir haben da über Jahre wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt. Und wir merken einfach, dass wir immer wieder von unseren Kunden, also von unseren Pflegediensten, Rückmeldung, Henrich, ich rufe immer gerne bei Ihnen an. Die Leute sind einfach nett, die hilfsbereit, es geht schnell. Ich fühle mich einfach wohl bei Ihnen. Und das geht nur, wenn du den Mitarbeiter wiederum pflegst. Ich habe jetzt keinen Pflegedienst, du hast einen Pflegedienst, sicherlich nochmal ein anderes Thema, aber auch da ist es nichts anderes einfach, ja. Die Wertschätzung, das Wertesystem in einem Pflegedienst etc. Nein, das ist auch so einer meiner Themen, die ich sehr gerne mag, wenn du mich danach fragst. Und natürlich ist das Mitarbeiter. Ich habe ja manchmal Unternehmer, die kommen nicht aus der Pflege. Ich habe einen Bauunternehmer aus Bayern, dem habe ich geholfen, ein Unternehmen aufzubauen, die PDL zu finden, die richtigen Mitarbeiter. Und da geht es ja darum, diesen Unternehmer zu beraten, welche Kriterien wichtig sind bei der Einstellung. Ist das der richtige Mitarbeiter für mich, die richtige PDL zu finden oder die richtigen Mitarbeiter zu finden? Also es geht sogar noch teilweise weiter.
Ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Überblick bekommen.
Würde ich.
Wäre dir noch irgendwas Wichtiges in dem Rahmen der Gründungsberatung?
Also, was man, glaube ich, wahrgenommen hat, ist sehr, sehr umfassend. Und wir haben natürlich wirklich nur an der Oberfläche gekratzt hier heute. Ja. Und was die Möglichkeit, man kann jederzeit mich kontaktieren und das Erstgespräch mit mir darüber mal drüber zu philosophieren, ist komplett kostenfrei. Also man kann einfach sich melden bei mir. Henrich, ich möchte gerne mit Ihnen darüber mal sprechen. Ich habe so eine Idee. Trauen Sie mir das zu?
Ich habe gehört, du machst solche Beratungsgespräche kostenlos und gern sonntags morgens.
Absolut.
Soll ich nochmal deine Handynummer vielleicht
irgendwie jetzt gerade nennen? Akku auf immer Sonntagmorgen. Nein, das natürlich nicht. Also das ist ja auch so. Also im Endeffekt, ich weiß, dass es ganz viele Menschen in der Pflege gibt, die würden sich gerne selbstständig machen. Selbstständigkeit hat ja was mit Kreativität zu tun, hat nicht nur was mit Geld zu tun, sondern es gibt ja Menschen, die wollen gerne, die haben gesehen, wie man es machen kann. Es hat ihnen nicht immer überall so gefallen und sie haben ihre Vision, ihre Idee, wie sie es machen wollen. Das ist bei ganz, ganz vielen Gründern, aber sie trauen sich nicht. Sie wissen nicht, wo sie das Geld herbekommen, was sie beachten müssen. Sie trauen. Vielleicht brauchen sie einfach nur jemanden mal. Und ich habe eine ganz spezielle Kundin, das darf ich ja auch sagen, das ist eine Frau aus dem Hessischen, die einfach sagt, dass ich ihr damals so den Mut zugesprochen habe. Ich sagte, ich traue ihnen das zu. Und sie hat mittlerweile ein riesengroßes Unternehmen und ist total erfolgreich. Also richtig, richtig erfolgreich. Und sie sagt mir das heute noch, ihr hat das sehr viel geholfen, dass sie diesen Zuspruch, dass sie jemand ihr das zugetraut hat. Und dadurch hat sie es gemacht und ich habe das gesehen, was für eine tolle Persönlichkeit ist.
Ja, es macht einen riesigen Unterschied, wenn du jemanden zur Rate ziehen kannst, der fachlich einfach mitten im Geschehen ist.
Absolut. Und das ist dann auch im Endeffekt, was mir wichtig ist, dass ich immer sehen kann, was ich empfehle. Ich empfinde da sehr viel Verantwortung für, dass man es erkennen kann. Also gibt es das Unternehmen? Ist es zufrieden? Kriege ich tolle Feedbacks? Ich achte da sehr drauf. Und ich stehe mir dann auch mal einen Fehler ein. Es sind selten, aber ich habe auch kein Problem, sagen, nee, hättest du doch anders empfehlen sollen. Und ich mache es nur schon so viele Jahre, dass das immer weniger vorkommt,
muss ich zugeben. Was mich jetzt noch interessieren würde, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Wie sieht das eigentlich aus? Ich schätze mal, die Standortwahl ist keine häufige Frage. Die ist meistens schon klar definiert, oder?
Ich werde jetzt ganz oft nach Standortanalysen gefragt. Das ist ein ganz neues Thema für mich, weil es gibt ja schon so viele Pflegedienste. Mhm. Das ist ein ganz anderes. Und ich bin gerade hier im Rhein-Main-Gebiet. Henrich, wo soll ich meinen Pflegedienst auch machen? Ich würde gerne hier irgendwo kennen. Sie haben Sie einen Trick oder haben Sie eine Insider-Information, wo man das machen kann und sowas? Und das kommt jetzt öfters vor, weil man einfach das überhaupt nicht einschätzen kann. Und dann kriege ich oft einen Ort vorgegeben, ja, sag mal irgendwo, ich sag jetzt mal Kassel oben, ja, oder dann im Umfeld von Kassel oder so, wo soll ich das machen? Und dann schaue ich mir natürlich die Bereiche an. Und es hat die Vor- und Nachteile, guck mir auch die Pflegedienste an, die vor Ort sind und dann gibt es eine Standortanalyse und dann spreche ich eine Empfehlung aus. Also das ist auch inkludiert in der Gründungsberatung, weil auch da man ein bisschen das Wissen braucht und jemand, der noch nie in dem Segment gearbeitet hat, der weiß auch gar nicht, wo soll ich da genau gucken.
Der Markt hat sich halt verändert.
Ne? Ja.
Also vor, ich sag mal, 10 Jahren roundabout, da hat man es. Da haben wir gewohnt, da haben wir gewohnt, ne? Da macht man es halt.
Aber da war die Dichte noch nicht
im Pflegedienst. Ja, ganz genau.
Das ist ein anderes Thema. Aber nicht jetzt bei allen. Viele wissen auch schon genau, oder manche sagen, Herr Henrich, ich habe hier zwei Orte, lieber A oder B. Dann gucke ich mir die Orte mal an, wie viel Menschen leben dort, wie ist da die Infrastruktur etc., wie viel Pflegedienste, welche Pflegedienste, alteingesessene Pflegedienste, jüngere Pflegedienste, welche Note haben die Pflegedienste, die vor Ort sind. Und dann kann man sich so ein bisschen durcharbeiten und hat da doch eine recht schnell dann einen Blick dafür, wo vielleicht der geeignete Ort ist.
Schön, jetzt haben wir einen Einblick bekommen in eine Gründung, durch Care Founder begleitet. Dein kleines Steckenpferd. Und was haben wir denn für Themen auf Lager fürs nächste Mal?
Ja, also was ich ja ganz spannend finde, das habe ich am Anfang gar nicht so verstanden, ist ja, es wäre doch schön, wenn es ein Informationsportal geben würde, wo man erfahren kann, wo Pflegedienste Potenzial haben. Gerade für die Patienten finde ich das ganz, ganz interessant.
Ich glaube, das richtige Wort ist Kapazität.
Kapazität auch, ja.
Das hört sich schön an.
Ja, genau, um sich orientieren zu können und die Pflegedienste eben, dass sie damit auch kundtun können. Also wer sowas mal finden würde, ich glaube, das wäre eine tolle Idee. Das wäre, würde ich Sinn machen.
Das dann und die Versicherung. Ja. Also da kommen ein paar interessante Themen noch.
Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema.
Schön, dass du zugehört hast. Hoffentlich hattest du Spaß und hast viel Wissen mitgenommen, was du benutzen kannst. Wir sagen Tschüss. Das war's für heute. Und immer dran denken,
ohne dich läuft hier gar nichts.